Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Nach wie vor geht es hier zurzeit um das alttestamentliche Buch der Sprüche und beim letzten Mal haben wir ziemlich genau die Mitte von Kapitel 22 erreicht. Hier beginnt offenbar ein neuer Abschnitt innerhalb des Sprüchebuches. Dieser Abschnitt wird häufig als erste Spruchsammlung der Weisen bezeichnet, der sich dann noch eine zweite Spruchsammlung der Weisen anschließt. Das Buch der Sprüche Salomos wurde vermutlich teilweise von König Salomo selbst verfasst, teilweise jedoch ist er als Herausgeber tätig gewesen und hat Weisheitssprüche aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen, gesichtet und bewertet und dann nach verschiedenen Gesichtspunkten sortiert. Dass es tatsächlich so ist, darauf weist ein Vers aus einem anderen alttestamentlichen Buch Salomos hin, den ich schon einige Male zitiert habe. Im Buch des Predigers Salomo heißt es, in Kapitel 12 nach einer modernen Übersetzung, er dachte über viele Lebensweisheiten nach, prüfte ihren Inhalt und brachte sie in eine schöne Form. Der erste Abschnitt im Buch der Sprüche ist leicht zu erkennen. In den Kapiteln 1 bis 9 geht es um einen jungen Mann, der sich auf dem Weg zum Erwachsensein befindet und dabei auf allerlei Herausforderungen und Versuchungen trifft. Ab Kapitel 10 folgt eine Sprichwortsammlung, die meines Erachtens sozusagen den Lernstoff umfasst, mit dem sich der junge Mann befassen soll, während er die Schule der Weisheit besucht. Vielleicht erinnern Sie sich, dass uns tatsächlich eine solche Schule der Weisheit vor Augen gemalt wurde, die gegen die Schule der Torheit in Konkurrenz tritt. Ab Kapitel 22, Vers 17 folgt nun eine weitere Sammlung mit Sprichwörtern. Sie wird häufig als Spruchsammlung der Weisen bezeichnet, denn sie beginnt mit den Worten, Vers 17, »Höre aufmerksam und achte auf die Worte der Weisen. Öffne dein Herz für meine Lehre.« Nach einer allgemeinen Einleitung geht es dann, ganz allgemein gesprochen, um den richtigen Umgang mit Reichtum, Besitz und Wohlstand. Und genau das ist der Anknüpfungspunkt zu dem vorausgegangenen Abschnitt des Sprüchebuches. Damit das deutlich wird, springe ich noch einmal zurück zu Vers 16, mit dem die letzte Sendung zu Ende gegangen ist, und ich lese dann weiter bis Vers 28. Wer dem Armen Unrecht tut, mehrt ihm seine Habe. Wer einem Reichen gibt, schafft ihm nur Mangel. Neige deine Ohren und höre die Worte von Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Denn lieblich ist's, wenn du sie im Sinne behältst, lass sie miteinander auf deinen Lippen bleiben. Damit deine Hoffnung sich gründe auf dem Herrn, erinnere ich daran heute gerade dich. Habe ich dir's nicht mannigfach aufgeschrieben als Rat und Erkenntnis, um dir kundzutun zuverlässige Worte der Wahrheit, damit du rechte Antwort bringen kannst dem, der dich gesandt hat? Beraube den Armen nicht, weil er arm ist, und unterdrücke den Geringen nicht im Gericht, denn der Herr wird ihre Sache führen und wird ihre Bedrücker bedrücken. Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Mann. Du könntest auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen. Sei nicht einer von ihnen, die mit ihrer Hand haften und für Schulden Bürge werden. Denn wenn du nicht bezahlen kannst, so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen. Verrücke nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Soweit die Verse 16 bis 28. Insbesondere auf den letzten Vers möchte ich jetzt näher eingehen. Verrücke nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Als Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hat, hat er ihnen ein Land anvertraut, und manchmal mag man vergessen, dass er auch jedem Stamm einen bestimmten Teil dieses Landes gegeben hat. Und er gab innerhalb jedes Stammes, jeder Familie, ein bestimmtes Paket von diesem Land. Jede Familie war dazu verpflichtet, für Grenzmarkierungen um ihr eigenes Stück Land herum zu sorgen. Diese Grenzmarkierungen bestanden in der Regel aus Steinhaufen. Heute macht man das immer noch ganz ähnlich. Unten vor meinem Haus auf dem Bürgersteig gibt es einen kleinen Messingkreis an einem Ende von meinem Grundstück und einen weiteren kleinen Kreis aus Messing am anderen Ende meines Grundstücks. Und zwar als Kennzeichnung, wo mein Stück Land beginnt und wo es endet. Dieses ganze Gebiet war früher mal ein Avocadohain und ich vermute, dass die Markierungen angebracht wurden, als er zu einem Neubaugebiet umgewandelt wurde. Das wurde gemacht, um sicherzustellen, dass ich in den Grenzen meines eigenen Grundstücks bleibe. Das Volk Israel bekam von Gott bestimmte Regeln für die Kennzeichnung der Grundstücksgrenzen. Ich zitiere aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 19. Du sollst deines nächsten Grenze, die die Vorfahren festgesetzt haben, nicht verrücken in deinem Erbteil, das du erbst im Lande, das dir der Herr dein Gott gegeben hat, es einzunehmen. Versetzt keine Grenzsteine, heißt es in einer modernen Bibelübersetzung. Diese Kennzeichnungen sind von Generation zu Generation weitergegeben worden und sie waren sehr wichtig. Wenn ein Mann alt wurde und schwach und seine Sehkraft nachließ, hätten ja seine Nachbarn hinüberschlüpfen und die Markierungen um ein paar Meter versetzen können, um so das eigene Stück Land zu vergrößern. Doch Gott sagte, dass so etwas verboten ist. Natürlich wäre es auch vollkommen unehrlich gegenüber dem Nachbarn gewesen. Jetzt werde ich auf eine geistliche Anwendung dieser Sache zu sprechen kommen. Sie mögen denken, dass ich spießig bin, wenn ich das sage, aber ich glaube, dass wir heute zu sehen bekommen, wie die Grenzmarkierungen des christlichen Glaubens entfernt werden. Sie wurden entfernt von dem, was zuerst Moderne genannt wurde und jetzt als Liberalismus bekannt ist. Die Leute mit einer liberalen Sicht sagen, diese alte Grenzmarkierung, diese Lehre, die in den Tagen des Apostels Paulus gelehrt wurde, ist nicht mehr bedeutsam. Wir haben so viel gelernt, dass wir die Lehre von der Inspiration der Heiligen Schrift nicht mehr brauchen. Wir können sie ruhig wegtun, und wir können dasselbe mit der Lehre von der Gottheit Jesu Christi tun. Diese charakteristischen Lehren des christlichen Glaubens wurden von vielen christlichen Gemeinden inzwischen fallen gelassen, um zeitgemäß daherkommen zu können. Jetzt möchte ich Folgendes dazu sagen. Statt sich so vorwärts zu bewegen und die Grenzmarkierungen zu entfernen, müssen wir uns rückwärts in Bewegung setzen, um viele der altehrwürdigen Markierungen zurückzugewinnen. Diese alten Kennzeichen nämlich haben einst das sogenannte christliche Abendland groß gemacht. Doch die Grenzmarkierungen der moralischen Werte, die geistigen Wahrheiten und die biblischen Grundlagen, vieles davon ist entfernt worden. Wir schauen uns heute um und hören jeden sagen, was er denkt, was die Lösung sei. Und es sind fast immer soziologische oder psychologische Lösungsansätze. Ich jedenfalls habe kaum eine Führungspersönlichkeit etwas über eine biblische Lösung sagen hören. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir zurück müssen zu den guten alten Kennzeichen, die unsere Kultur und Tradition und letztlich unsere Gesellschaft geprägt haben. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 22. Kapitel des Sprüchebuches. Dieses Kapitel schließt mit einem Wort des Lobes für einen Mann, der fleißig ist. Vers 29. Siehst du einen Mann, behende in seinem Geschäft, der wird Königen dienen, geringen Leuten wird er nicht dienen. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle lautet dieser Vers so. Kennst du jemanden, der geschickt ist bei seiner Arbeit? Er wird erfolgreich sein, und du wirst ihn nur bei einflussreichen Leuten finden. Gott sagt also, dass er beabsichtigt, den fleißigen Menschen zu belohnen. Denken Sie daran, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, sein Lob würde in Ewigkeit folgendermaßen lauten: Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Anders ausgedrückt, sein Lob wird nicht auf die Menge der Arbeit Bezug nehmen, die sie getan haben, oder von der Anzahl der Personen abhängen, denen sie Zeugnis gegeben haben, oder wie schwer sie gearbeitet haben, sondern sein Lob blickt darauf, wie treu sie den Auftrag ausgeführt haben, den er ihnen anvertraut hat. Er mag ihnen zum Beispiel die Berufung gegeben haben, eine gute Mutter zu sein für ein kleines Kind zu Hause. Die Mutter des Mose war treu auf diese Weise, und stellen Sie sich vor, ihr Name und was sie für ihren kleinen Sohn getan hat, ist in das Wort Gottes aufgenommen worden, gewissermaßen als Lohn für ihre erwiesene Treue. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 2, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tut, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das alles bildet eine Summe in Gedanken der Treue zu Gott, und das ist die Eigenschaft, die wir haben sollten. Im Buch der Sprüche erreichen wir nun das Kapitel 23, und hier begegnet uns jemand, der kein Unbekannter für uns ist. Meiner Meinung nach geht es um den jungen Mann, der nun schon seit geraumer Zeit die Schule der Weisheit besucht. Ich denke, wir werden bald seine Abschlussfeier miterleben können. Die Verse 1-3 lauten: Wenn du zu Tische sitzt mit einem hohen Herrn, so bedenke wohl, was du vor dir hast, und setze ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist. Wünsche dir nichts von seinen feinen Speisen, denn es ist trügerisches Brot. Wenn Sie gestatten, kann ich dies gern auch in unserer heutigen Alltagssprache ausdrücken. Benimm dich nicht wie ein Ferkel, wenn du zum Essen eingeladen bist. Vor allem dann, wenn echte Delikatessen aufgetafelt werden, die du normalerweise niemals zu essen bekommst. Halte dich zurück und schlinge die Köstlichkeiten nicht in dich hinein. Selbstbeherrschung und Mäßigung sind gefragt. Wenn du alles gierig wie ein Schwein einfach nur in dich hineinschlingst, wäre es wohl besser, du würdest dir die Kehle durchschneiden. Tja, deutlicher kann man es kaum ausdrücken. Für mich ist dieser Vers jedenfalls eine Aufforderung, Maß zu halten und Selbstdisziplin zu üben. Auch, aber nicht nur, beim Essen. Heute weiß man längst, dass viele nicht nur dann essen, wenn sie Hunger haben, sondern zum Beispiel auch, wenn sie nervös oder frustriert sind oder wenn sie unter Spannung stehen. Dem sollten wir entgegenwirken und in Maßen essen. Aus unserem Bibeltext lese ich nun weiter ab Vers 4. Bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Du richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da. Denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es in verschiedenen Ländern Geldmünzen mit einem eingeprägten Adler gibt. Glauben Sie mir, der Adler fliegt weg, wenn Sie nicht aufpassen. Deshalb sollten wir aufpassen, dass wir uns vom Reichtum nicht abhängig machen. Der Gedanke, der hinter den beiden gerade vorgelesenen Versen steht, ist folgender: Es ist nichts Falsches dabei, wenn jemand reich ist. Es ist nicht falsch, dafür zu arbeiten, um reich zu werden. Jedoch machen Sie das nicht zum Ziel Ihres Lebens. Reichtum sollte nicht das eigentliche Ziel unseres Herzens sein. Es gibt Leute, die haben geradezu einen Hunger und Durst, eine Leidenschaft und Lust, Geld zu verdienen. Und das Geld wird zu ihrem Gott. Doch ein Kind des wahren, allmächtigen Gottes ist nicht dazu berufen, das zu tun. Ein reicher Mann hat einmal zu mir gesagt, ich verdiene kein Geld nur um des Geldes willen, sondern ich verdiene Geld für das, was man damit tun kann. Zuerst war ich nur auf die Erfüllung meiner eigenen Wünsche bedacht, doch jetzt verdiene ich Geld für Zwecke, die mit Gott zu tun haben. Noch einmal, es ist nichts Falsches dabei, wenn jemand wohlhabend wird. Falsch wird es erst, wenn es in seinem Herzen ein übermäßiges Verlangen nach Geld gibt. Diese Begehrlichkeit ist im Grunde moderne Abgötterei. In unserer Kultur finden wir kaum Menschen, die wirkliche Götzen anbeten und sich vor ihnen verbeugen. Allerdings gibt es nicht wenige, die eifrig darum bemüht sind, ihr ganzes Leben in der Verehrung von Geld und Besitz zu verbringen. Als ich eine Zeit lang Pastor einer Innenstadtgemeinde war, die sich mitten im Finanzviertel einer Großstadt befand, da konnte ich beobachten, es gibt Leute, darunter auch Christen, die sind am frühen Montagmorgen weit eifriger dabei, die Öffnung des Aktienmarkts zu beobachten, als am Sonntagmorgen einen Gottesdienst zu besuchen. Einmal sagte ich zu einem Mann, auf den genau das zutraf, ich habe Sie gestern im Gottesdienst vermisst. Er sagte, nun wissen Sie, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Mit gesundheitlichen Problemen hatte das aber nichts zu tun. Vielmehr fühlte er sich nicht so gut, als es darum ging, dem wahren Gott im Rahmen eines Gottesdienstes die Ehre zu geben. Aber am frühen Montagmorgen zögerte er nicht einen Augenblick, um seinen Gott zu verehren, sprich die Aktienkurse und das Geld im Blick zu behalten. Ich meine, genau davon ist auch in den beiden Bibelversen aus dem Buch der Sprüche die Rede. Geld, in welcher Form auch immer, wird oft wie ein Gott verehrt. Aber es ist ein falscher Gott, und dieser falsche Gott ähnelt einem Adler, der jeden Moment davonfliegen kann. Aus Kapitel 23 des Sprüchebuches lese ich nun die Verse 6 bis 8. Dort heißt es: Iss nicht bei einem Neidischen und wünsche dir von seinen feinen Speisen nichts, denn in seinem Herzen ist er berechnend. Er spricht zu dir, iss und trink, und sein Herz ist doch nicht mit dir. Die Bissen, die du gegessen hast, musst du ausspeien, und deine freundlichen Worte sind verloren. Hier haben wir einen guten Rat für einen jungen Mann, vor allem für einen jungen Prediger. Bei mehreren Gelegenheiten bin ich von Mitarbeitern ermahnt worden, mit denen ich Bibelkonferenzen vorbereitet habe. Sie haben mir so etwas wie das Folgende gesagt: Bestimmt werden Sie von Herrn oder Frau so und so zum Essen eingeladen. Aber Sie müssen sehr vorsichtig sein mit dem, was Sie sagen. Es kann passieren, dass man Ihnen Fragen stellt, und die Antworten wird man später gegen Sie verwenden. Nun, wenn ich mich beim Essen mit Freunden unterhalte, dann bin ich gewöhnlich so entspannt, dass ich manchmal auch etwas sage, was man nicht auf die Goldwaage legen sollte. Meine Freunde wissen, wie es gemeint ist. Aber andere Leute sind womöglich irritiert. Vor nicht allzu langer Zeit machte ich eine solche Erfahrung. Ein Paar verwendete bestimmte Worte, die ich über einen persönlichen Freund von mir gesagt hatte. Und zwar im Scherz, weil ich diesen Mann wirklich mag. Er ist mein Bruder im Herrn, und wir spielen oft zusammen Golf. Doch nun sagte er zu mir: Was in aller Welt erzählst du da über mich? Ich sagte es ihm, und er lachte. Er bestätigte: Diese Menschen haben das, was du gesagt hast, vollkommen falsch verstanden und haben es verdreht. Aber er sagte auch, er sei bei ihnen gewesen, um in ihrer Gegenwart etwas über mich zu sagen, und das würde wahrscheinlich zu mir zurückkommen. Und so war es. Er hat im Scherz auch etwas über mich gesagt, und sie haben es falsch verstanden und verdreht. Ich denke, diese Art von Leuten hat auch Salomo im Sinn gehabt, als er schrieb: Iss nicht bei einem Neidischen. Wenn Sie zum Essen eingeladen sind, passen Sie auf, ob Sie die Menschen wirklich kennen, mit denen Sie speisen. Sie mögen nicht so aufrichtig sein, wie Sie vielleicht denken. Weiter mit den Versen 9 bis 11. Rede nicht vor des unverständigen Ohren, denn er verachtet die Klugheit deiner Rede. Verrücke nicht uralte Grenzen und vergreife dich nicht an dem Acker der Weisen, denn ihr Helfer ist mächtig, der wird ihre Sache gegen dich führen. Jetzt begegnet uns hier eine Bemerkung über das alte Grenzzeichen wieder. Wenn Sie Ihren Glauben verloren haben, dann sollten Sie besser nichts davon an Ihre Kinder weitergeben, weil Sie wirklich dafür bezahlen müssten. Sie haben ja möglicherweise eine gute Herkunft und christliche Eltern. Aber ihre Kinder haben keinen Hintergrund, der sie zu schützen imstande ist. Jemand sagte einmal, es gibt Leute, die rasen bergab auf ihren gottesfürchtigen Vorfahren. Ich stimme dieser Aussage zu, denn ich gehöre zu einer Generation, die noch viele fromme Vorfahren hatte. Aber inzwischen ist es nicht mehr selbstverständlich, den Glauben an die Kinder und Kindeskinder weiterzugeben. Dabei sind es doch Menschen aus meiner Generation, die die jüngere Generation produziert haben, die wir für alles immer anklagen. Zur Erziehung erfahren wir in den Versen 12 bis 14 Folgendes: Wende dein Herz hin zur Zucht und deine Ohren zu vernünftiger Rede. Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er sein Leben behalten. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du errettest ihn vom Tode. Das alles ist schon mal in diesem biblischen Buch der Sprüche vorgekommen. Denken Sie daran, dass der Apostel Paulus zu diesem noch hinzufügt, dass die Eltern das Kind nicht in einem Anfall von Wut korrigieren sollen. Die Korrektur hat aus Gründen der Disziplin zu sein, nicht als Strafe. Wenn das Handeln nicht den Charakter des Kindes entwickeln hilft, ist es nicht gut. Wir sollten unseren Kindern generell nicht sagen, dass wir sie bestrafen. Es wäre besser, ihnen zu sagen, dass wir sie erziehen. Paulus gebietet den Vätern, die Kinder nicht zum Zorn zu provozieren, sondern sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Wir müssen uns klar machen, dass es um die Zucht und die Ermahnung des Herrn geht. Das ist wichtig. Weitere Anweisungen und Ratschläge finden sich in den Versen 15 bis 21. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so freut sich auch mein Herz, und meine Seele ist froh, wenn deine Lippen reden, was recht ist. Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Denn das Ende kommt noch, und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Höre, mein Sohn, und sei weise, und richte dein Herz auf den rechten Weg. Sei nicht unter den Säufern und Schlemmern, denn die Säufer und Schlemmer verarmen, und ein Schläfer muss zerrissene Kleider tragen. Soweit die Verse 15 bis 21. Ich kann dazu nur sagen, junger Mann, seien Sie sehr vorsichtig, in wessen Gesellschaft Sie sich begeben. Gleich und gleich gesellt sich gern, heißt es. Doch böse Begleiter produzieren böse Manieren. Dies ist eine besondere Warnung an junge Menschen. Genau wie auch Vers 22. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Der im Buch der Sprüche angeredete junge Mann ist fast fertig und hat bald die Schule der Weisheit absolviert. Seine Eltern mögen alt geworden sein. Sein Vater kann ein Spießer sein, er kann sogar ein bisschen senil sein, aber diese alten Leute haben doch immer mehr Verstand, als man vielleicht glaubt. Liebe Hörer, Sie können das sicher nachvollziehen, wenn Sie nur einmal mit Absalom sprechen würden. Er würde Ihnen am Ende der Geschichte sagen, dass sein Vater David mehr begriffen hat als er. Absalom dachte, er könnte einen Aufstand gegen seinen Vater durchführen. Doch König David, der alte David, war ein echter Haudegen. Als sich der Junge aufs Schlachtfeld begab, machte er einen Fehler. Er hätte nie Jerusalem verlassen dürfen, weil sich David auf dem Schlachtfeld zu orientieren wusste, und das erwies sich als tödlich für den Jungen. Weiter mit Vers 23. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, die Weisheit, die Zucht und die Einsicht. Sie und ich, wir haben es nicht nötig, Wahrheit mit Geld zu bezahlen. Sie ist für uns umsonst und kostenlos. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch, heißt es im Buch des Propheten Jesaja. Christus ist all das für ein Kind Gottes. Er ist Wahrheit und Weisheit und Verstand. Der brillante junge Pharisäer Saulus, der zum Apostel Paulus wurde, sagt uns darüber: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Im Buch der Sprüche geht es im 23. Kapitel in den Versen 24 bis 26 dann so weiter. Der Vater eines Gerechten freut sich, und wer einen Weisen gezeugt hat, ist fröhlich über ihn. Lass deinen Vater und deine Mutter sich freuen und fröhlich sein, die dich geboren hat. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Manch einer mag mir an dieser Stelle vorhalten, Sie haben doch öfter mal gesagt, dass Gott nicht unsere alten und schmutzigen Herzen will. Das ist richtig. Er kann sie so nicht verwenden. Aber wenn er sagt, mein Sohn, gib mir dein Herz, dann spricht er nicht zu einem Menschen, der nicht gerettet ist. Er spricht mit seinem Sohn. Er spricht mit dem, dem er ein neues Herz gegeben hat, eine neue Natur, die wiedergeboren wurde. Er sagt nun zu dem einen, ich möchte, dass du zu mir kommst, und ich will dich selbst zu mir führen. Wenn du mich liebst, halte meine Gebote. Einen gedanklichen Sprung macht dann Vers 27. Denn die Hure ist eine tiefe Grube und die fremde Frau ist ein enger Brunnen. Wenn irgendjemand dachte, dass ich falsch lag, als ich in Kapitel 5 des Sprüchebuches die fremde, verführerische Frau als Prostituierte bezeichnete, so ergibt sich hier eine Parallele mit einer ähnlichen Bedeutung. In Vers 28 wird über die Frau gesagt, auch lauert sie wie ein Räuber und mehrt die Treulosen unter den Menschen. Das Leben zweier Männer aus der Bibel verdeutlicht dies. Es ist zum einen die Geschichte von Juda im ersten Buch Mose. Das ist ein trauriges Kapitel, das seine Geschichte erzählt, als er zu einer Dirne hineinging. Dann gibt es die Geschichte von Simson. Wenn er heute hier wäre, würde er sagen, ich fand heraus, dass eine Dirne heimtückisch ist. Sie kann dich ohne Skrupel verraten. In unserem Bibeltext geht es mit warnenden Worten weiter in den Versen 29 und 30. Wo ist Weh? Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne jeden Grund? Wo sind trübe Augen? Wo man lange beim Wein sitzt und kommt auszusaufen, was eingeschenkt ist. Wieder einmal haben wir hier eine Warnung vor Trunkenheit vorliegen. Wir konnten schon einige Warnungen hören, was den übermäßigen Alkoholgenuss und auch gefährliche Frauen betrifft. Aber was jetzt folgt, ist schon etwas Besonderes. Ab Vers 31 lesen wir, »Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen, und dein Herz wird Verkehrtes reden. Und du wirst sein wie einer, der auf hoher See sich schlafen legt, und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sie schlugen mich, so wirst du sagen, aber es tat mir nicht weh. Sie prügelten mich, aber ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Dann will ich's wieder so treiben.« So also die Worte eines Betrunkenen, der nicht mehr so recht weiß, was er redet. Ein ziemlich erschreckendes Bild. Und mit dieser Warnung an den jungen Mann schließt das 23. Kapitel im Buch der Sprüche. In der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel steigen wir frisch ein in Kapitel 24 des Sprüchebuches. Dann geht es zunächst um den Neid und wie man damit umgehen kann. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und sage auf Wiederhören und Gott befohlen.